was hilft dir? Weil das Leben geht weiter. Jede Minute, jede Sekunde, das Leben geht weiter. Die Leute um dich herum leben und du bist so wie in einem Freeze. Was hilft?
In erster Linie mal den Freeze können haben. Ich glaube, das ist auch das, wo sich viele, wie ich es mir nicht habe können eingestehen, viele sich das nicht eingestehen können, weil sie haben keine Zeit
annehmen. Dafür. Die Situation annehmen wahrscheinlich.
Situation oder? Annehmen und dann einfach sich eingestehen, dass man sich jetzt die Hilfe holen müsste und aus dem Ganzen ausbrechen müsste, wo halt sich der Alltag nennt.
Lila Farbenklappe, die erste, Volume 2. Herzlich willkommen, Fabio, zu unserer zweiten Folge.
Von offizielle zweite Folge.
Lila Farben, der Podcast. Ich dachte, bevor dass wir ins eigentliche Thema einsteigen, machen wir kurz einen kleinen Rückblick. Wir haben unsere erste Folge online gestellt, unsere erste ziemlich chaotische Folge online gestellt, haben Social Media vollballert mit möglichst werbekonformen Sachen und es sind Feedbacks gekommen.
Ja!
wie hast es du erlebt? Was hat man dir zugespielt? Was hat man dir gesagt?
Ja, wir sind ja im gemeinsamen Austausch gewesen und ich habe jetzt das WhatsApp nicht parat, aber wo wir, ich glaube, das 20 Aufrufe gehabt haben, haben wir uns gefreut, wie zwei kleine Kinder. Mittlerweile sind wir bei weit über 200. Jeder zweite mindestens hat voll ganz fertig gehört. Ich habe natürlich auch private Feedbacks bekommen, aber das war in erster Linie das, was ich schon mal gefunden habe. Wow, danke, mega schön, trotz schlechter Soundqualität. Und ich hoffe, das ist jetzt wirklich etwas anderes. Ja, aber geh du zuerst auf die Einzelnen ein.
Es ist lustig, oder? Sobald dass man sich irgendwie präsentieren online, sobald dass man seine Stimme und sein Gesicht aufladen. Wir haben zwar alle Instagram und all die Kanäle, LinkedIn etc. Aber ja, es kommen natürlich nicht nur immer super positive Sachen. Mhm. Aber ich muss sagen, jeder Kommentar und jedes Feedback, das ich mündlich oder via Social Media bekomme, hat seine Daseinsberechtigung gehabt. Ich habe mich immer ordentlich bedankt. Und es hat uns schlussendlich auch geholfen, ja, einen Progress zu machen.
Wir hatten jetzt auch
Einstellungen gehabt, du weißt es. Ja, wir waren jetzt am Einstellen gewesen, oder respektive du.
Gut, das haben wir vorher gewusst. Das tut uns sehr leid.
Genau. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt hier. Wir haben die zweite Folge von unserem offiziellen Podcast «Lila Farben» mit dir und mit meiner Wenigkeit. Und die erste Folge ist so ein bisschen ein Vorstellen gewesen, ein bisschen ein Hörner abstoßen. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich würde sagen, das ist wie wenn du in den Kindergarten gehst oder so. Dann musst du heutzutage anscheinend zuerst mal lernen, wie du einen Ball fängst. Aber wir haben damals einfach einen Ball bekommen und uns gegenseitig zugeschossen, haben uns ein bisschen vorgestellt. Ich glaube, für die erste Folge war das mal ein fairer Einstieg gewesen. Wir haben ja selber nicht gewusst, welche Themen dass wir werden anschneiden als nächstes. Und ich weiss das jetzt noch nicht. Lili hat gesagt, sie empfiehlt die Folge und nimmt sie in die Hand, was ich sie gerne machen lasse. Und noch schnell kurz zu dem voran. Ja, die Feedbacks sind nicht nur positiv gewesen, aber die positiven Feedbacks, die ich am meisten mitgenommen habe, oder die Feedbacks im Allgemeinen, die ich am meisten mitgenommen habe, ist das gewesen, dass die Leute, vor allem auch Männer, 4, 5 an der Zahl, die mir geschrieben haben, danke, dass so etwas wie Depression etc., auch wenn es nur ganz wenig war, aber ein bisschen angesprochen worden ist. Und das hat uns beiden, glaube ich, auch den Mut gegeben, um die Reise ja, noch mehr wirklich ins Auge fassen, die Segel zu setzen und dort hinzugehen.
Genau. Und das machen wir jetzt auch. Also, wir sind jetzt wortwörtlich auf dem Segelschiff zusammen und mit unsere Segelhissen. Und jetzt geht es erst richtig los. Jetzt kommt der Wing. Jetzt kommt der Wing und dreht uns über den See. Über den Zürichsee. Wir zwei aus Zürcher. Ja, Landsmannen, Landsfrauen. Wir wohnen hier. Egal, ob wir zu wir Zürich gehören.
Da.
Genau. Aber jetzt geht es los auf dem Zürichsee. Und darum offizielles herzlich willkommen nochmal zu der zweiten Folge von unserem Podcast. Und auch wenn die erste Folge ein bisschen ja, der rote Faden vermisst hat, weil wir das also wollen, haben wir ihn heute, glaube ich, recht gut. Und ich nehme dich gerne mit und gebe dir den roten Faden gerne in die Hand, weil heute reden wir nicht über Friede, Freude, Eierkuchen, sondern etwas, das sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute betrifft. Könntest du dir vorstellen, um was das etwa geht?
Ja, wahrscheinlich der Punkt, den ich jetzt auch gerade angesprochen habe, wo ich mich auch sehr darüber freuen, dass wir das angehen. Es war bis jetzt ein stetiger Teil von meinem Leben gewesen, die letzten paar Monate, und wird es für meine Zukunft auch bleiben, aber in einer anderen Form.
Ja, genau. Also,
was meinst du genau?
Genau, also du hast mich richtig empfangen oder richtig gespürt. Wir reden heute, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, über ein eher schwieriges, schweres Thema, und zwar über das Thema Depression und oder Angststörung und Panikattacken. Das wäre so ein kleines Thema, das wir heute ansprechen, und ich habe mir hier ein Zettel gemacht, respektive du hast es gemacht, das führt mich aber sehr gut durch, weil ich habe mir tatsächlich die gleichen Sachen im Kopf aufgeschrieben. Du schreibst es aber nieder, ich mache es aber im Kopf. Aber ja, eben, vielleicht gerade aus kurzem Disclaimer. Du bist sicher einig mit mir. Egal, was wir heute darüber reden, egal, was wir alles sagen, du, weder ich sei Mediziner oder Psychologe, wir sind weder auszeichnet für irgendetwas, haben ein Zertifikat, wir können nicht irgendwie Diagnosen stellen, richtig?
Ja. Wollen wir auch gar nicht, das ist nicht der Anspruch von dem Ganzen. Wir wollen mit euch teilen, wie es uns ergangen ist, wie es uns ergeht, wie es dort anderen überhaupt kann kommen. Die ganze Fachterminologie, das lassen wir schön aussen weg. Den Anspruch werden wir auch in Zukunft nicht haben. Wir werden uns zum Teil in gewisse Themen einlesen. Das haben wir heute nicht müssen machen, weil das Thema betrifft uns beide sehr tief.
Ja, genau. Und ich glaube, schlussendlich auch, weil wir den Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht ein bisschen eine Hand reichen am Ende des Tages und sagen, hey, du bist nicht allein.
Ja.
Und es geht sehr, sehr vielen Leuten so. Aber ja, jetzt einfach mal zum Thema. Oder was ist für uns oder auch für dich jetzt, wenn ich dich das so direkt anfrage. Wenn wir sagen, wir reden heute über Depression, Angststörung und Panikattacken, das sind drei ganz verschiedene Sparten von doch sehr schwierigen und schweren Thematiken.
Mhm.
Was ist das für dich? Ganz simpel. Und tust du es unterscheiden voneinander oder ist es eine Familie?
Also ich finde, für mich jetzt ist der grosse gemeinsame Nenner, den die drei haben, ist die Depression an sich. Und zwar die Trauer, das Verlorene auf einem Posten fühlen, sozusagen. Das nimmt das Ganze ein bisschen zusammen, jetzt habe ich den Vater verloren, wie mir die Lilly gesagt hat, ich muss mein Knie noch jemand anders reintun. Du weißt, ich habe ADHS und so etwas bringt mich völlig aus dem Konzept raus.
Mach gar nichts, also, das
musst
du
deine Frage gerade wieder nochmal stellen.
Was ist für dich Depression, Angststörung, Panikattacke, ist es eins, Gesamte, oder ist es etwas, wo man separat muss schauen muss? Geht es zusammen Hand in Hand? Also wenn eins kommt, kommt früher oder später das andere auch. Oder kann man es differenzieren voneinander? Wie ist es bei dir, wenn ich so direkt sagen darf?
Also ich bin vor allem im Thema Depression versiert und würde auch sagen, dass Panikattacken etwas ist, wo ich mich definitiv jetzt mittlerweile damit auskenne. Es sind zwei verschiedene Sachen, die aber in der gleichen Phase von meinem Leben auftreten sind. Angststörung per se würde ich bei mir jetzt zum Beispiel nicht dazu erzählen. Es war sozusagen eben so gewesen, dass bei mir ein Burnout vor ein paar Jahren das Ganze gestartet hat. Nach mehreren Jahren in eine Depression übergegangen ist, wahrscheinlich schon das als Hintergrund gehabt hat. Und der Auslöser, wie es in das Depressive, in die Depressivphase hineingegangen ist, war meine erste ausgewachsene Panikattacke von meinem Leben gewesen. Die Panikattacken haben mich nachher noch weiter begleitet und sind seither oftmals gewisse Meilensteine in der Heilung oder eben nicht Heilung oder in gewissen Punkten, die aufgezeigt werden, die noch nicht stimmen bei mir. Also, sie haben alle miteinander zu tun, aber sie kommen in ihren eigenen Kleidchen.
Schön gesagt, also es ist eigentlich eine Familie, aber jedes ist sein eigenes Individuum, sozusagen. Würde ich wirklich unterschreiben. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Du darfst gerne auch nachher deine Sicht vom Ganzen hineingeben. Oder ich meine, wir sind jetzt da, wir zwei. Und wahrscheinlich die nächsten Leute, Arbeitgeber, Familie, Freunde, neue Freunde, wissen von dem. Aber es ist sonst so in der Gesellschaft schon ein bisschen etwas, wo man nicht gerade gegen aussen dreht, wo man nicht sagt, hey, freut mich, dich kennenzulernen. Ach, übrigens, ich habe das, das und das.
Nein, definitiv nicht. Ich habe jetzt lustigerweise gerade, wie du das sagst, ich habe momentan ein bisschen den Approach ans Leben. Ich habe schon immer sehr viel geteilt und ich habe immer ein bisschen schade gefunden, dass das Smalltalk, hey, wie geht's, ja gut und dir, vor allem auch mit besseren Kollegen, trotzdem besteht. Und ich habe jetzt wirklich für meinen Teil zum Beispiel angefangen, wenn ich neue Menschen kennenlerne und es in die Situation hineinpasst, das ist immer ein Teil davon, ich muss nicht jedem sagen, wie es mir geht, aber wenn derjenige mich dann fragt, hey, wie geht's dir, sage ich nicht gut, sondern ich sage momentan eigentlich immer noch besser. Und gibt dann auch ein kleines Ding, hey, ich bin mich von einer Depression am Erholen, etc.
Ja. Bei mir ist es etwas ähnlich. Und da fragt man sich immer, oder, wie begegnet man neuen Leuten? Tut man gerade das Fähnchen schwingen? Tut man gerade sagen, hey, schau, mir steht auf der Stirn. Ich bin ein brennendes Kind. Ich sage nicht mehr ein brennendes Kind, das sind auch sehr viel, aber auf ganz andere Art und Weise. Wiederum ist das Thema, das wir eben heute zusammen besprechen, doch eines der ja, öfters aufkommenden oder gerade in unserer Gesellschaft eines, das immer wie mehr kommt, gerade unter dem ja, Druck, unter dem Stress oder mehr, immer besser, immer höher etc. Es ist der Drang oder es ist die ja, Gesellschaft, die uns das vorgibt, die eventuell auch das ein bisschen auslöst. Natürlich mit immer auch eine gewisse Basis in sich innen, ob sich das entwickelt oder nicht. Das ist tatsächlich so.
Ja, aber definitiv macht der Umstand, wie behütet, dass du in dem Moment halt auch gerade bist, in einem sicheren Job und, das macht definitiv etwas aus.
Ja. Jetzt haben wir eigentlich gesagt, Und du bist sicher einverstanden mit mir, jetzt haben wir beide uns so wie ein bisschen geoutet, oder? Jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, hey, hallo, da bin ich. Ich lebe mit dem.
Mhm.
Und jetzt interessiert vielleicht auch, ja, wie ist es zu dem gekommen? Es gibt ja immer irgendwie einen Zünder, wie bei einer Rakete, oder? Bis sie explodiert, du musst sie anzünden unten. Es gibt irgendeinen Auslöser. Es ist in sich innen, man hat etwas, wo man spürt, wo man merkt, aber man hat kein Augenmerk drauf, man legt keinen Wert drauf oder keine Kraft rein. Aber irgendwann explodiert die Rakete.
Mhm.
Wann war das muss, bei dir? Gewesen?
Ja, es muss nicht einmal unbedingt ein gewisser Punkt sein, wie du es jetzt benannt hast, sondern es kann ein Tropfen sein, der es fast zum Überlaufen bringt, sozusagen. Und sobald der Fluss eben mal in Gang gebracht ist, hört es nicht mehr so einfach auf. Bei mir jetzt spezifisch war es ein Moment gewesen. Ich habe das fast angefangen zu fühlen mit eben dem Burnout. Wenn wir jetzt dort zu fest darauf eingehen, würde nur schon das in Ewigkeit gehen. Ja. Aber schlussendlich habe ich vor ein paar Jahren aufgehört zu arbeiten, weil es mir nicht mehr so gut gegangen ist, was das Arbeiten spezifisch angegangen ist. Ich habe keine Energie mehr gehabt, etc. Ich habe nach dem Ganzen versucht, das Ganze mir wieder zu holen, habe mir sehr viel Zeit gelassen, habe ein bisschen Gang runtergeschaltet und bin dann eigentlich irgendwann wieder an einem Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, es geht mir doch mal, geht mir einigermaßen gut. Dass im Hintergrund das Fässchen immer noch gefüllt ist, habe ich eben, wie du gerade am Anfang gesagt hast, nicht wirklich mitbekommen. Ich habe nicht gemerkt, dass einzelne Sachen mir überhaupt nicht gut tun.
Ja.
Und dann ist es zum Winter das Jahr gekommen, wo ich meine Leidenschaft ausgeübt habe. Ich bin snowboarden. Ich habe mir für einen Tag ausgesucht, dass ich alleine auf Lags raufgehe. Kenne ich aus meiner Vergangenheit, dass ich öfters mal alleine etwas mache.
Mhm.
Ich kann mich nicht im Vorhinein für etwas entscheiden. Und dann endet es ein bisschen auf das raus. Aber es ist ja völlig okay.
Ja.
Auf jeden Fall hatte ich einen guten Tag und einen guten Morgen. Bin irgendwann auf dem Lift oben gehockt und habe unter mir einen ehemaligen, sehr guten Kollegen von mir entdeckt, den Michele. Ich war mit ihm früher am Arbeiten, er war sogar eine Zeit lang noch mein Lehrmeister. Wir sind zwar im gleichen Alter, aber wir haben gegenseitig wirklich, genau auch wegen dem, wirklich viel können voneinander lernen. Und sind aus dem raus in der Snowboard-Garage sind wir eine riesige Familie gewesen und das hat sich dann halt auch ins Private entwickelt.
Ja,
ja. Und als ich ihn entdeckt habe, hatte ich mega den Drang gehabt, um ihm Hoi zu sagen. Und gleichzeitig hat er das Bewusstsein, dass ich früher sein bester Kollege oder einer von seinen besten Kollegen gewesen bin. Und wir mittlerweile fast keinen Kontakt mehr miteinander haben oder gar keinen Kontakt mehr miteinander haben. Hat mir so eine ganze Welt von Trauer eröffnet, von Angst eröffnet, wo in die Richtung gegangen ist, besten Kollegen verlieren.
Ah, okay.
Und das war bei mir der Tropfen.
Ja.
Jetzt, wenn ich das heute als Einzelnes anschaue, sehe ich das als Teil von meinem Weg zu meiner Besserung. Aber es ist nicht ein riesiges Thema. Dort, ja. In dem Moment, hat es mich in meine erste extreme Panikattacke hineingerührt. Fragen sich vielleicht einige auch, was das ist.
Ja.
Was ist bei dir eine Panikattacke? Weil ich möchte jetzt nicht so lange weiterreden.
Also vielleicht noch zu meiner Erfahrung,
oder zu deiner Erfahrung
selber,
zuerst,
eben,
ja.
Bis es zu diesem Punkt kommt, dann können wir gerne zusammen nachher weiterfahren. Bei mir jetzt per se hat es tatsächlich keinen signifikanten Ausschlag gegeben. Ich weiss nur, dass ganz zurück von meinen familiären Verhältnissen immer einen gewissen Drang oder Druck da war, müssen zu leisten. Immer müssen zu geben. Bei mir in der Familie oder gerade auf Vaterseite würde ich jetzt sagen, ist meine Schwester, meine ältere Schwester immer top gewesen. Und ich war so das Nichts gewesen. Und ich habe mich nie als Individuum gesehen. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin eins, ich bin es selber. Und das hat dort so angefangen. Ich wollte mich nachziehen, mehr. Und aufgrund von dem hat sich mein Perfektionismus und mein Drang, zu arbeiten, zu machen, zu tun, langsam entwickelt. Und das hat sich dann natürlich immer ins Weitere gesteigert, bis ich dann so viel geschafft und so viel gemacht habe, dass dann eben der Tropfen reingegangen ist in das Fass und es überlaufen ist. Natürlich muss man auch noch sehen, dass noch andere Sachen, das wäre viel zu tief. Da kommen noch enorm viele Einzelteile in das Zusammensetzen rein. Aber ich würde sagen, das ist doch ein signifikanter Punkt, wo mich zu dem gebracht hat am Schluss.
Was, also du hast jetzt gesagt, es zum Überlaufen gebracht hat. Was ist passiert beim Überlaufen? Was war die Reaktion von dem Ganzen gewesen?
Ich kann mich erinnern, das war noch im Ausbildungsunternehmen, wo ich gearbeitet habe. Da war ich auch schon sehr motiviert gewesen. Und ich habe noch während der Ausbildung, ich war noch in der Ausbildung gewesen, zur Kauffrau, in der zweiten Lehre. Ich habe als erste Lehre Coiffeuse gemacht. Mhm. Da habe ich noch mal 3 Jahre Kauffrau mit Abschluss dran gefügt. Und ich habe noch in dieser Phase, wo es zur LAP gegangen ist, zur Lehrabschlussprüfung, habe ich nachher eine Abteilung übernommen. Ich habe ein Jobangebot bekommen vom Unternehmen, dass ich eine komplette Abteilung von der Firma, und das ist ein KMU, übernehme. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich bin aufs Dach raus, auf einer Terrasse, an meiner Schwester angerufen und gesagt, was soll ich machen? Hilf mir. Und sie so, nimm das an. Das ist die Chance. Lass dich challengen. Ich war 21, 22. Und ich habe es angenommen und gemacht und habe die Abteilung übernommen. Ich war Head-Off. Ich war ein wichtiger Teil von einer Unternehmung, eine Chefin, plus noch LAP, plus noch das Familiäre im Hintergrund, das man zu arbeiten gemacht hat, die ganze psychische Leiden, wo man war. Ja, Punkt. Und dann, ciao. Ich kann mich erinnern, ich bin eines Tages ins Büro gelaufen, direkt ins Büro vom Chef. Und habe gesagt, ich packe jetzt mein Zeug zusammen, ich gehe und komme nicht mehr. Und so habe ich es gemacht. Ich habe mein Zeug zusammengepackt und bin gegangen. Ich habe mich nicht darum geschert, was Kündigungsfristen oder alles ist. Ich habe nicht mehr mögen. Und das war das erste Mal, was mir schlecht gegangen ist nachher, wo ich wirklich dringend Hilfe gebraucht habe. Ja.
Bist du denn die auch geholt, die Hilfe?
Es hat es eine Weile gebraucht, aber logisch, ich habe ja wieder einen Job an und alles. Also ich bin dann 3 Monate lang habe ich stationär in eine Klinik müssen gehen, ja, weil es mir wirklich schlecht gegangen ist. Ja. Genau. Und dann bin ich 3 Monate lang in einer Klinik gesehen, im Solothurnischen, im Berg oben, und habe probiert, als junge, motivierte Frau, mein Leben eigentlich wieder auf die Reihe zu kriegen. Es hat schon angefangen mit dem Morgen aufstehen und die selber waschen. Oder mal einen Kaffee trinken. Das war alles Zeug, das unmöglich war. Mhm. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Und ich glaube, da gibt es der eine oder die andere Zuhörerin oder Zuhörer, die denkt, hä? Aber es ist so. Und es ist nicht mehr gegangen. Da war ich dort, wie im Gefängnis eigentlich. Ich bin ja nicht heim dürfen. Ich war dort und musste lernen, wieder leben. Ja.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich sehe es immer zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe mega Probleme mit dem Essen. Das ist bei mir immer noch so ein Thema, das auch aus dieser depressiven Phase noch nicht kommt. Mhm. Und es gibt so viele Leute, die sagen, wow, aber Essen ist doch etwas vom Schönsten, was es gibt. Durch das Ganze wird es für mich eher eine Bürde, es wird eine Qual, es können daraus Sachen entstehen, die ich vorher noch nie so angeschaut habe. Und bei mir, um jetzt darauf zurückzukommen, was es bei mir, der Tropfen, nachher ausgelöst hat. Bei mir war es eben die erste Panikattacke gewesen. Ich habe meinen Kollegen gesehen, dort unten, oder meinen ehemaligen besten Kollegen auf der Piste gesehen. Bin vom Sessel oben runtergestiegen und habe einfach nur noch brüllt wie ein Schlosshund.
Mhm.
Ohne Punkt und Komma. Ich habe geschluchzt, ich habe wirklich... Ich bin ein emotionaler Mann, ich kann meine Emotionen gut rauslassen, aber so fest brüllt habe ich selten. Ich habe meinen Papi verloren und es hat mich ziemlich fest an das erinnert, wie es mir dort gegangen ist. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
Mhm.
Und nach einer halben Stunde, habe ich gewusst, dass es gar nicht vorbei geht. Und dann bin ich von dem Berg oben runtergefahren, in mein Auto hineingehockt, brüllend heimgefahren, 2,5 Stunden lang unterwegs gewesen, brüllend heimgekommen, brüllt. Und dort habe ich gewusst, jetzt ist etwas passiert.
Mhm. Genau, also jetzt haben beide oder die Erfahrungen gehabt, oder? Das ist wie so ein Staudamm, oder wie so eine Staumauer, und dann reisst die ein und die Wassermassen, die immer aufgestaut waren, strömen mit einer Kraft durch und reissen alles mit. Jeden Baum, jedes Blümchen, es reisst alles mit.
Ich finde auch, das Wasser ist jetzt bei uns eine Metapher für die depressiven Gedanken, für die Traurigkeit, die einem überrumpelt.
Mhm.
Und das kann von so vielen Ecken herkommen. Es kommt Trauer rauf, wo man noch nicht mal gewusst hat, dass man die hat. Ja. Und das ist eben dann auch das Extreme. Also das ist für mich, was hat für mich eine Depression dann am Schluss ausgemacht, oder die extrem depressive Phase, wo ich durchgegangen bin. Ich bin einfach nur noch traurig gewesen.
Mhm.
Es hat keinen Ausweg aus dieser Trauer mehr gegeben. Ich habe es mal schön gesagt, ich habe gefunden, ich hatte das schon immer so ein bisschen, ich kann traurig sein, aber ich kann mir immer aussuchen, ob ich will traurig sein oder nicht.
Ja.
Und wenn du in dieser schweren, depressiven Phase drin bist, gibt es kein Aussuchen
mehr. Nein.
Du bist einfach traurig.
Ja. Und das ist genau das, oder man hat ja, gerade wenn wir jetzt die ganze Situation anschauen, oder so wie dir und mir das geht, geht das ein Haufen Leute draussen. Viele reden darüber, viele reden aber nicht darüber und pushen sich weiter oder verkrüchen sich. Jetzt die Stigmatisierung, oder? Man ist eigentlich krank. Man hat etwas, das auch körperliche Auswirkungen kann haben. Also wenn man sich so fühlt, fühlt man sich nicht fit. Man fühlt sich nicht parat. Man ist auch körperlich angeschlagen, mit Schmerzen, mit körperlichen Leiden. Also man ist wirklich wie in einer Dauergrippe.
Ja, und das sind so kleine Bausteine, die sich immer mehr häufen und immer mehr zusammensammeln. Genau. Und dann merkt man das plötzlich.
Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich darauf raus will, oder? Nochmal zurück zum Thema Stigmatisierung. Oder wenn wir jetzt daran denken, vielen geht es so. Jetzt gibt es aber viele Leute, die Gott sei Dank und halt so lange nicht wissen, wie das ist. Weder jemand in der Familie hat, noch jemand im Arbeitsumfeld, noch ist die Arbeitgeber involviert in das. Und jetzt ist man so da. Und dann hat man jemanden vis-à-vis, der dich anschaut. Du hast kein gebrochenes Bein, du hast kein blaues Auge, du hast keinen Arm in der Schlinge. Aber etwas stimmt nicht.
Und ich glaube, es fängt nicht nur beim Vis-à-vis an, sondern bei einem selber.
Aber dann, oder? Was macht man denn? Wie tut man sich erklären? Oder man ist ja immer irgendjemand involviert. Man hat einen Arbeitgeber.
Mhm.
Mit irgendwie. Der Arbeitgeber, ich gehe auf das ein, weil das ist wichtig, oder? Dass das zahlt die Lohn, dass das ist das, was dein Leben finanziert, mit Versicherung etc. Oder man ist jetzt da und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin so da. Und ich weiss, ich habe das grösste Problem bei mir selber, das ich lösen muss. Aber ich habe ja noch das Leben rund um mich herum, das weiterläuft.
Ja, du wolltest ein bisschen darauf raus, dass man, also wie geht man den Weg dann schlussendlich auch an, weil das ist eine ganze...
Richtig. Also ganz pragmatisch, jetzt haben wir die Situation, wie geht es weiter?
Bei mir war es so gewesen, dass ich mit meiner Mutter, also ich finde, jeder, wenn er die Möglichkeit hat, soll sich mal jemanden aus dem näheren Umfeld holen, wo einem ein bisschen die Hand geben kann. Familie oder sehr gute Freunde, die einem so nahe stehen, wo man sich nicht erklären muss, sondern einfach kann sein. Und dann geht es eigentlich ziemlich schnell darum, einen ersten Schritt zu machen in eine Richtung Therapie. Und mit dem zusammen halt dann auch, also für mich, darum habe ich jetzt das vorhin gesagt, für mich ist es extrem wichtig, die Realisation selber zu machen, wie du gesagt hast, dass ich krank bin. Nicht einfach, ich bin ein bisschen traurig, sondern ja, es haben mir dort so viele Leute versucht zu sagen, hey, du hast, wenn du ein gebrochenes Bein hast, du kannst nicht arbeiten, du musst das auskurieren lassen, etc. Der Punkt, bis es zu dem angekommen ist, dass ich das konnte kapieren und mir selber eingestehen konnte, war für mich ein mega wichtiger Teil. Und was mich dort dann eben zurückgegeben hat, auch, ist, wie du jetzt das sagst, das mit dem Arbeiten, und es ist wichtig, dass man dort eine gute Basis hat. Die habe ich. Ich habe ein gutes Geschäft, das hinter mir steht. Und habe aber trotzdem eine riesige Angst vor dem Ganzen gehabt. Mir einzugestehen, aber auch im Geschäft einzugestehen, dass ich jetzt krank bin und gerade nicht mehr arbeiten kann. Das hat für mich geheißen, dass ich einfach mal angerufen habe und ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe das schon verdrängt, ob ich angerufen habe oder ob man... Doch, wir haben angerufen, ich habe mit meiner Mami zusammen, habe ich mich bei ihm gemeldet und gesagt, dass es jetzt gerade nicht geht. Bin dann auch zu einer Hausärztin gegangen und habe dort eine erste Krankschreibung einfach mal machen lassen.
Mal der erste Step, ja.
Die ganz weitere Weg habe ich mir noch ein bisschen überlegen etc. Aber das ist sicherlich sehr wichtig gewesen. Und mein Geschäft hat mir so eine gute Unterstützung geboten eigentlich. Und trotzdem war für mich das immer ein Thema gewesen. Wie wird das aufgenommen? Wie sehen es die anderen? Und das ist wirklich etwas, wo ich lange zu kämpfen hatte.
Ich glaube, das ist auch das Resultat oder die Stimme von der Krankheit. Oder? Man kann es noch so gut machen. Der Arbeitgeber kann noch so sagen, hey, ja, du hast eine Krankschreibung, du bist safe, es ist alles okay, aber die Stimme oder die Stimme von der Krankheit sagt immer, die Stimme von der Krankheit ist Selbstzweifel. Das ist doch die Stimme, oder? Das Hinterfragen. Ja, hast du es dir richtig gemacht? Ja, sagen sie die Wahrheit. Sind sie ehrlich zu dir? Oder machen sie es nur, weil sie es müssen? Mögen sie dich? Reden sie jetzt über dich? All das kommt ja noch on the top dazu, nebst dem, dass du dir selber die Fragen auch noch stellst.
Ja, wo wahrscheinlich bei uns beiden noch ein bisschen verstärkt ist, weil ja, das ist definitiv ein ADHS-Treat,
genau,
sozusagen.
Genau.
Ja.
Aber ja, jetzt haben wir ja unsere Wege erzählt. Oder klar, das geht noch viel, viel tiefer. Wir können jetzt nicht explizit auf alles sauber eingehen. Aber es gibt einen Auslöser am Ende des Tages. Und was mich noch würde interessieren, oder was sicher auch Zuhörerinnen und Zuhörer würde interessieren, ist so, was hat uns am Ende des Tages geholfen? Wenn man wirklich so in einem Loch hinein ist, wenn man wirklich sagt, hey, nein, fertig. Was hilft da? Weil das Leben geht weiter. Jede Minute, jede Sekunde, das Leben geht weiter. Die Leute um dich herum leben und du bist so wie in einem Freeze. Was hilft?
In erster Linie mal den Freeze können haben. Ich glaube, das ist auch das, wo sich viele, wie ich es mir nicht können eingestehen, viele sich das nicht eingestehen können, weil sie haben keine Zeit
annehmen
dafür.
die Situation annehmen wahrscheinlich.
Die Situation annehmen und einfach sich eingestehen, dass man sich jetzt die Hilfe holen müsste und aus dem Ganzen ausbrechen müsste, wo halt sich der Alltag nennt. Eben, wie gesagt, wenn man einen Autounfall gehabt hat und gebrochene Rippen etc., dann ist es wie klar. Aber bei dem muss man sich aktiv selber dafür entscheiden. Und ich glaube, das ist ein sehr grosser Teil davon.
Mm. Und was hat denn eben am Ende des Tages wirklich geholfen? Was war der Schritt gewesen, wo du gemerkt hast, hey, jetzt wird es besser? Und ich weiss, du wolltest sagen, wo die Lili in mein Leben hineingetreten ist. Ich weiss, du wolltest es sagen. Aber ich halte mich jetzt daraus raus. Was hat geholfen?
Ja, du bist definitiv ein schöner Teil vom Aufstieg, aber am tiefsten Punkt hätte ich dich gar nicht kennenlernen können. Das weisst du genauso, wie ich es auch wüsste. Bei mir war es eine Kombination aus zwei verschiedenen Therapien gewesen. Ich habe schon immer gewusst, weil ich sehr ein kommunikativer Mensch bin, dass Sprachtherapie wahrscheinlich nicht mein erster Weg werden sein. Ich habe ihn trotzdem gewählt, ich bin zu einer Psychologin gegangen, habe mich nicht richtig aufgehoben gefühlt, habe schon damals im Burnout nicht so gute Erfahrungen für mich persönlich gemacht, weil ich halt immer zu den Nächstbesten gegangen bin. So blöd, dass es tönt. Nicht gewartet und einfach, ich möchte morgen einen Termin haben, wenn es irgendwie geht.
Also wir reden jetzt nicht von Frauen und Liebeleien.
Nein, wir reden von einer Psychologin oder von einem Psychologen. Ja. Und dort ist es halt wie so ein bisschen, das ist auch gerade schon meine Empfehlung an viele, wenn du merkst, du bist irgendwo dort, wo du könntest Hilfe brauchen, dann fang lieber jetzt an, Hilfe suchen, als in 2 Monaten. Weil es gibt gute Therapeuten da außen, aber die meisten sind halt für ein Zeitchen ausbuchen. Das ist ja eine harte Realität.
Aber gerade wegen Corona oder Ex-Corona ist alles natürlich unfassbar schwierig.
Macht es noch viel schwieriger. Ja. Aber zurück zu dem, was hat mir geholfen? Bei mir war es eine Empfehlung von einer Kollegin, die lange über Hypnotherapie geredet hat. Ich war immer skeptisch, wenn du Hypno hörst, hast du gerade das Bild von dem Bühnenkünstler im Kopf, der dort Zack macht und dann sind die Leute weg. Trotz aller Skepsis habe ich es dann trotzdem mal angenommen. Und die erste Sitzung war lässig und die zweite Sitzung war überwältigend. Und einfach zum kleinen Einblick geben, Hypnotherapie hat mir einen Raum gegeben, um meine Gefühle und meine Vergangenheit können aufdecken. Das ist eigentlich alles, was es bei mir gemacht hat. Ich bin zu keinem Zeitpunkt weg gewesen, von der Realität oder vom Hier. Ich bin zu keinem Zeitpunkt beeinflusst worden von außen oder habe irgendwie ein Ding gemacht, das ich nicht wollte. Es hat mir einfach eine gewisse ruhige Situation können schaffen, damit ich haben können in mein Innerste hineingehen. Und es gibt ja da zum Beispiel einen Text, den ich dir schon mal vorgelesen habe, wo ich über das innere Kind rede. Mhm. Ich habe dort mein innere Kind entdeckt. Und die Reise mit dem inneren Kind zusammen, mit meiner Vergangenheit zusammen, ist für mich ein riesen Weg gewesen. Ob du das eben in so einer Form machst oder mit einem Psychologen aufarbeitest, macht am Schluss keinen Unterschied, aber man muss den Weg gehen. Mm. Und der zweite Teil war bei mir Polarity. Polarity ist am Schluss eine Körperarbeit, wo ein bisschen mit deinen Energieflüssen vom Qi etc. inspiriert auch arbeitet. Ist aber zum Beispiel auch in der Schweiz Krankenkasse anerkannt und so weiter. Ja, und dort hatte ich den einen Moment gehabt, wo ich die Verbindung zu meinem Körper wieder gefunden habe. Ich hatte also ein riesiges Problem mit dem Essen gehabt, etc. Und das ist wirklich so ein bisschen wieder ein auf meinen Körper können hören gewesen, eine Verbindung schaffen, wo ich vorher einfach nicht mehr gekannt habe. Mhm. Und bei mir ist es jetzt eine Kombination von diesen beiden Therapien gewesen. Mhm. Aber ich habe dort einen schwierigen Weg gewählt, weil ich habe mir das Ganze selber versucht zusammenzustellen. Du bist auf einem anderen Weg unterwegs gewesen. mich interessiert jetzt das zum Beispiel mega in einer Klinik. Was ist dort der Ablauf?
Also, ich meine, ich bin, bevor ich überhaupt in die Klinik gegangen bin, bin ich natürlich ambulant. Also eine Woche, alle Wochen einmal in Therapie, zu meiner Therapeutin reden, schon vorher. Und mich kann es beim Namen nennen. Also es hat einen Punkt gegeben, wo ich effektiv lebensmüde geworden bin. Also ich hatte unschöne Gedanken gehabt, suizidale Gedanken auch. Also ich hatte wirklich keine Lust mehr gehabt. Es war fertig für mich. Ich wollte keinen einzigen Tag mehr mit dem Schmerz, mit dieser Trauer, mit dem auch körperlichen Schmerz auseinandersetzen. Und dann war klar, dass mir meine Therapeutin gesagt hat, Frau Halimi, das geht so nicht weiter, ihr müsst stationär gehen, weil es sonst einfach gefährlich wird für Leib und Seele. Und ich kann mich erinnern, mein damaliger Partner, der Andi, und dem wünsche ich immer noch das Allerbeste auf dieser Welt, hat mich dann mit meinem Auto auf Solothurn gefahren und ist mit mir in mein Einzelzimmer gegangen. Ich bin auf das Bett gehockt, meine zwei, drei Sachen im Koffer. Er hat mit mir zusammen gebrüllt. Und ja, da bin ich so da gehockt. Und ja, vielleicht noch ein sehr ein Moment, den ich nie mehr vergessen ist, der erste oben dort in der Klinik. Es hat immer neue Tritte gegeben, logischerweise. Und wir waren eine Station und du bist dann am Oben in einen Kreis gehockt, im Gemeinschaftsraum, und hast dich gegenseitig lang vorgestellt. Und ich bin dort auf meinem Stühle gehockt und ich war ein scheiß Häufchen Elend gewesen. Ich bin dort auf meinem Stuhl gehockt und ich bin dran gekommen und ich konnte nicht mal mehr meinen Namen sagen. Mhm. Ich habe auf der Stelle angefangen zu brüllen. Ich war so kaputt gewesen und so, also nicht mal mehr ein Hülle von mir, Fabio. Ich bin nicht mal mehr ein Hülle von mir. Ja, es muss nicht mehr aufmachen. Es ist ja sofort angefangen zu rennen. Und wenn man aber den ganzen Progress anschaut, es war schwierig gewesen. Ich durfte nicht heim dürfen, die ersten paar Wochen oder Wochenende. Ich musste dort bleiben. Und dann hat es Situationen gegeben, wo ich einmal musste ins Gop über ein paar hundert Meter etwas für mich posten. Und selbst das ist, ich weiss noch, ich bin drei, vier Mal bin ich gelaufen und ich musste vor dem Gop umdrehen, weil es nicht gegangen ist. Das normale Leben ist für mich keine Option mehr gewesen. Das ist nicht mehr gegangen. Aber es hat, ich habe Fortschritte gemacht. Immer und immer mehr. Immer und immer mehr. Und am Schluss, das ist eigentlich etwas mega Schönes, habe ich bis jetzt ganz viele Leute fest in meinem Herzen, die ich dort lernen konnte. Das ist von CEO, von Unternehmungen bis über ich und andere Leute. Ganz viele Diversitäten an Leuten waren dort. Nicht schwache Leute, ganz im Gegenteil. Sehr viele starke Leute waren dort. Und das Austreten, das Heimgehen ist mir schwieriger gefallen als das Eintreten. Am Ende des Tages. Weil ich wusste, hey, jetzt hast du so viel gelernt, du hast so viele Techniken, wenn es wieder mal sollte kommen, was musst du machen und was kannst du machen. Jetzt hast du so viel gelernt. Jetzt gehst und verabschiedest dich von diesen Leuten und du bist wieder daheim und dein Bett schmeckt wieder nach dir und du bist wieder in deinen eigenen vier Wängen und musst wieder arbeiten und socialisen. Und ich habe den Weg gewählt, so wie ich ihn immer wieder würde wählen, Fabio. Ich habe 100% gerade wieder anfangen zu arbeiten. Und erst noch bei einem neuen Arbeitgeber. Komplett. Und der Arzt hat immer gesagt, Frau Halimi, fangen Sie 50% an. Ich habe gesagt, nein, arbeiten ist für mich noch immer etwas, was mich erfüllt hat. Was mir Freude macht, was mir einen Wert gibt, ein einfach eine Wertschätzung. Und das hat funktioniert. Ich habe für mich den richtigen Weg gesucht und dort ist es nachher aufwärts gegangen. Ich hatte kein einziges Mal einen Rückfall gehabt, ganz, ganz lang. Keine Panikattacken, keine negativen Gedanken, nichts. Aber dann ist es halt wieder passiert. Und das eben bei der Hilti. Ich bin jetzt 7 Jahre in dieser Unternehmung. Vor 3 Jahren ist es leider wieder passiert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma hat mich von A bis Z perfekt unterstützt. Bin aufgehoben worden wie in einem Kokon innen, aus Schmetterlingen oder aus Raupen. Und sie haben aus dieser Raupe mit mir zusammen einen Schmetterling gemacht. Und jetzt bin ich da und habe meinen Weg und meine Leidenschaft, die ich ausüben kann in einer Unternehmung, die mich wertschätzt als Mitarbeiterin und als wertvollen Mensch. Und mit meiner Situation, die mir passiert ist, noch mal in der Hilti, konnte ich eine Meilenstein legen für weitere solche Situationen. Dank mir, blöd gesagt, hat man auch Verträge abgeschlossen mit diversen Organisationen, wo man reden kann. Das war nie vorher ein Thema gewesen, oder nicht ein grosses.
Mhm.
Und darum fühle ich mich da sehr, ich bin sehr stolz. Ich bin stolz eigentlich auf etwas Negatives, wo ich aber dank einem richtigen Mindset und mit dem Kopf am richtigen Ort in eine Stärke kann umwandeln kann. Und ich sehe es bei dir, wie auch bei mir, nicht aus Schwäche, sondern aus wahnsinnig signifikante, wunderschöne Stärke, aus einer Persönlichkeit, die so viel anderen geben kann und so viel mitbringt, so viel an den Tisch bringt. Ja, und da sind wir jetzt und reden darüber. Als wäre es normalst auf der Welt.
Ja, es ist schon noch nichts Normalste. Mir verlangt da jetzt zum Beispiel das immer noch sehr viel ab. Das merke ich jetzt auch gerade wieder, wie es meine Stimmung wieder kann beeinflussen kann. Mhm. Aber ich bin Gott froh, dass es den Weg gegeben hat, weil das hat das Ganze auch gestartet mit mich neu finden. Mir endlich mal genug Platz geben für mich selber. Ja. Meinem Körper genug Platz geben, meinem Kopf genug Platz geben und allem, was dazwischen liegt.
Mhm. Ja, und jetzt vielleicht abschließend noch ein bisschen, auch wenn es gerade ein harter Cut ist, aber ja, jetzt sind wir hier auf dem Sofa. Wir sind 2 Singles hier in Zürich und reden auch oft über das Thema. Jetzt sind wir beide doch Markierte, würde ich sagen. Wir haben hier so ein Brandmal auf dem Arm, wie eventuell. Moment, wie ist denn das im Datingleben? Geht man mit der Tür direkt rein und sagt, hallo, da bin ich, guten Tag, das ist mich, lalala. Was machst du so für Erfahrungen?
Ich habe Tinder gelöscht. Das habe ich daraus rausgezogen. Ich habe einfach gemerkt, dass so belanglose Unterhaltungen haben mir schon lange nicht mehr gegeben und dass immer wieder stetig neu jemanden kennenlernen eigentlich auch nicht. Schon, es hat einen gewissen Reiz. Dort, ist eben, dass es immer wieder etwas Neues ist, ist auch genau wie das Schöne daran. Aber wie ist es heute? Heute ist es so, dass ich in den letzten 4 bis 8 Wochen doch die ein oder andere Dame mal kennengelernt habe. Mhm. Ich getraue mich langsam wieder ein bisschen mehr unter Leute, was bei mir ein Thema war, wegen der Panikattacken.
Mhm.
Und Lili, aus dem raus ist jetzt schon wieder ein riesen Gugus entstanden. Darum, ich glaube, ich höre auf. Aber ich war bei all denen ehrlich gewesen, habe gesagt, wo ich gerade stehe, dass ich momentan nicht das Gefühl habe, dass ich genug Platz habe für einen anderen Mensch zum Kennenlernen in meinem Leben, in einem richtig tiefen Ausmaß. Ich finde, gehört für mich dazu, das direkt auch mitzuteilen.
Mhm.
Bringen tut es mir gerade nichts.
Ja.
Ich habe eine von den dümmsten Erfahrungen der letzten 2-3 Wochen gehabt, die ich je in meinem Datingleben erlebt habe. Ich habe versprochen, ich erzähle nicht darüber. Ich sage nur so viel. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der Booty gehalten worden ist und während dem Booty Call wieder heimgeschickt wird. Das ist, also wirklich, das bringt nur
ein. Ich komme gerade in die Situation in Sinn, wo du mir das erzählt hast, wo wir uns getroffen haben und du gesagt hast, Lili, ich muss dir etwas erzählen.
Nein.
Es ist herrlich, herrlich.
Ja, und bei dir? Wie gehst du mit dem Ganzen? Boah. Du bist ja schon ein bisschen, wir können auch noch dazu sagen, bei mir ist es noch ein bisschen frischer. Ich würde sagen, der tiefste Punkt ist bei mir 4 bis 5 Monate her. Bei dir ist das Ganze
mehr als ein Jahr.
Mehr als
ja, 1,5, fast 2 Jahre. Ja. Hey, also ich glaube generell hat es mich recht geformt, wie ich auf Leute zugehe oder auf den Männergarten und wie vielleicht auch der eine oder die andere da weiss, ich bin enorm viel am Leute kennenlernen, immer wieder und gnadenlos am Scheitern, am Laufgang am Scheitern, was einerseits ein bisschen, manchmal ein bisschen Wehmut mitbringt, aber doch auch enorm viel, ja, Lachen, immer für die anderen, die es lesen.
Wir haben es auch mal gesagt, also meine Kollegen haben mir auch mal gesagt, ich sage Tinderella, weil ich die ganze Zeit auf so viel Tinder-Dates gewesen bin. Ich muss aber mittlerweile sagen, Lili hat mir den Rang bei weitem abgelaufen. Also das ist unglaublich. Also,
wie gesagt, ich habe schon alles probiert. Also ich habe schon probiert, gerade am Anfang eben mit der Tür rein und sagen, hello, this is me. Ich habe schon probiert, möglichst normal zu sein und mich dann nur zu treffen, wenn es mir wirklich gut geht. Aber mittlerweile habe ich wirklich, also ich habe sehr gut unter Kontrolle und es gibt wirklich nur so ganz wenige Momente, wo ich Me-Time brauche und ich wirklich sage, hey, jetzt kann ich mich nicht gegen aussen irgendwie mitgeben. Aber
glaubst du nur schnell, dass mit dem du kannst jetzt gerade nicht mehr gegen aussen gehen. Hast du das Gefühl, das ist ein Teil von der Depression?
Mhm.
Oder hast du das Gefühl, das ist vor allem auch, wir sind beide mit ADHS diagnostiziert.
Mhm.
Und ich kenne es aus dem raus jetzt eben auch. Darum meine ich, ist es vielleicht nicht auch eine Kombination oder nur sogar das ADHS?
Ich glaube, es ist eine Kombination. Also schwierig. Ich glaube nicht, dass ich es vollumfänglich kann beantworten jetzt, weil ich es selber nicht weiss.
Mhm.
Ich glaube, für mich ist immer so, eigentlich bin ich eine sehr harte Romantikerin, die das Glück sucht. Weißt du, was ich meine? So das Schmetterling, das Herzli in den Augen, das Wow, das ich kann nicht schlafen, ich mache mir Gedanken und alles. Aber natürlich mit den Erfahrungen und alles ist das so ein bisschen durch geworden. Und man wird älter und man denkt so, ja gut, es ist schlummert immer neu mehr. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber ich glaube, ein bisschen wie trockener geworden. Ich bin ein bisschen pragmatischer geworden und lass eher einfach auf mich zukommen. Und wenn es passt, dann äußere es. Wenn es nicht passt, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Person, um das zu äußern. Verstehst du, was ich meine? Also entweder es ergibt sich die Situation. Was mir aber wichtig ist, dass sicher in der Anfangsphase kommuniziert wird. Mhm. Oder in der Anfangsphase sicher mal zu einem Gespräch kommt, das etwas tiefer ist. Wo man so ein bisschen erahnen kann, okay, das ist ein Mensch, der doch schon etwas erlebt hat. Aber das hat ja jeder. Also egal, wer du vis-à-vis ist. Jeder hat sein Rucksäckchen und jeder meint, sein Rucksäckchen ist krass. Muss man schon mal sagen. Und das ist
aber
also,
ist jeder, den du triffst, ein potenzieller Partner? Sprich, würdest du jedem erzählen?
Gute Frage. Generell, sehr gute Frage. Früher, wie du kennst mich, muss ich immer rausholen, habe ich immer egal, ob ich jemanden wirklich gut gefunden habe oder nicht, habe ich mir gedacht so, oh ja, das ist interessant. Aber mittlerweile, ich wähle die Leute, die ich meine Zeit schenke, sehr explizit aus. Ich tue meine Lebenszeit.
Also du redest schon vor, bevor du ihn getroffen hast, schon mit dem Schreiben, oder tust du es nachher ausmachen?
Ja, ich weiss nicht, ich glaube, du bist etwa gleich. Es gibt Leute, die sagen, oder die behaupten von sich selber, ich sehe jemanden oder ich interagiere mit jemandem und du weisst genau, wie die Person ist oder was die schon denkt und so. Und das spüre ich immer hure. Und ganz ehrlich, eben, ich habe schon so viel, ich will es gar nicht dort, 50, 80, 100, keine Ahnung. Mittlerweile wirklich, ich mache mir den Aufwand nicht mehr. Entweder es interessiert mich jemand und ich gebe mir Zeit und meinen Effort rein oder ciao Bäse. Ganz einfach. Oder auch zwischendrin. Wenn dann irgendwann mal kommt, so, hey, ich habe keine Zeit oder wie auch immer. Ja, dann, adie. Habe ich auch nicht.
Aber ja, siehst du, und das ist, Entschuldigung.
Alles gut.
Ich glaube, das war bei mir der Ding, warum ich jetzt das Tinder löschen wollte, weil ich ja eigentlich ich möchte es eigentlich auch so haben, dass ich mich nur mit denen treffe, wo ich es wirklich lässig finde. Ich möchte aber den ganzen Prozess mit dem Schreiben etc. gar nicht mehr hin und her machen und habe mir dann halt einfach gesagt, okay, solange ich nicht in der echten Welt unterwegs bin, darf ich jetzt auch nicht einfach über das Tinder mir das vereinfachen. Sozusagen.
Lustig ist eben, wenn mit jemandem irgendein Match ist, irgendwo Tinder, Hinge, whatever, Bumble, du merkst ohne Witz recht schnell, ob in den ersten paar Nachrichten, Spruchnachrichten, Tippnachrichten, whatever, ob das irgendwie etwas ist, wo Interesse weckt auf beiden Seiten. Und sonst musst du das einfach beenden, ganz einfach. Aber, zurück zum Punkt, ich wähle mir schon sehr gezielt aus. Und ich tue aber auch sehr gezielt nachher im weiteren Prozess entscheiden. Ich tue nicht mehr, früher habe ich immer gerade Jack, Herzli in den Augen. Du bist auch so ein Opfer gewesen von mir. Also respektive ich bin das Opfer gewesen. Ich habe mich auch gerade absolut unsterbliche Idee verliebt gehabt. Und,
In das Bild, das du dir
es ist das Bild. Es ist, ja, aber immer noch, wenn ich die anschaue, ich weiß schon wieso. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist
schon hübsch.
Ja, natürlich.
Aber das bringt ja nicht. Muss ja auch lässiger sein.
Genau, aber eben, schlussendlich, ja, das ist dann eben ein Angstthema. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen tiefer auf das eingehen. Das war jetzt ein schweres Thema gewesen. Lieber Fabio, wie geht's dir?
Gut, mein Hirn überlegt gerade in allen Ecken, ob wir noch etwas anbringen müssen zum Thema Depression. Ich möchte einfach als Abschluss vielleicht noch sagen, eben ich bin kurz darauf eingegangen, dass ich mir so Hilfe geholt habe im Alltag. Nein, nicht im Alltag, aber in der freien Welt. Dass du in die Klinik gegangen bist für das Ganze. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich empfinde meinen Weg als schwierig, weil du kommst an viele Stolpersteine. Ich hätte mir zum Beispiel Unterstützung in der Ernährung gewünscht. Extrem. Das war für mich ein riesiges Thema. Hätte ich mir aber so auf dem Weg nicht können holen. Für das hätte ich jetzt zum Beispiel auch müssen, den gleichen Weg wie du wählen. Das muss man nicht mit einem Schnellschuss machen, das soll man herausfinden, aber das Wichtigste ist halt wirklich, wenn man merkt, dass es sich selber nicht gut geht, sich darum kümmern und der erste Schritt ist, mit jemandem zu reden. Und von dort aus kann man alles weitere machen. Lieber zu früh als zu spät.
Ja, absolut. Lieber zu früh als zu spät, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist auch meine Meinung. Sucht nach jemandem zum Reden, sucht nach Hilfe. Nicht unbedingt direkt aus erster Linie gerade professionell, sondern zuerst mal ein Herzensmensch und dann gemeinsam mit dieser Person schauen, ob man eine Lösung findet. Und die findet man. Die findet man definitiv. Wenn ihr Fragen habt dazu, Anregungen oder auch der ein oder der andere Rat von uns möchtet, ich würde sagen, da sind wir sicher gute Ansprechpartner, dann bitte meldet euch bei uns. Und ansonsten bedanke ich mich wahnsinnig bei dir für das sehr, sehr tiefe, ruhige, aber erfüllende Gespräch. Und ja, ich freue mich so fest auf einen weiteren Weg, auf die Folge Nummer 3, 4, 5, 6. Und ja, mit dir zusammen die Journey zu gehen. Merci viel, viel mal an alle. Und merci viel mal an dich, lieber Fabio.
Gleichfalls. Danke vielmals.
Dankeschön. Schönen Abend. Ciao zusammen.